Herzlich willkommen bei Law aufs Ohr. Aktuell, kritisch, auf den Punkt. In diesem Podcast befragt Gastgeber Martin Hinze Expertinnen und Experten aus der Welt von Recht und Gesetz zu brandaktuellen Themen.
Seit Mitte Februar gibt es ein neues Gesetz für alle Online-Plattformen, den Digital Services Act, DSA. Manche bezeichnen das als das Grundgesetz fürs Internet. Kritiker sehen darin eher eine Zensur auf leisen Sohlen. Ich freue mich darauf, dass uns heute unsere Expertin Nathalie Koch aus dem Hauptstadtbüro von Taylor Wessing dieses Thema einordnet. Liebe Nathalie, herzlich willkommen bei Law aufs Ohr.
Hi Martin, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Hi.
Ja, schön, ich freue mich. Vielleicht am Anfang stell dich doch bitte mal ganz kurz vor, wie bist du denn zur Tech-Anwältin geworden?
Ja, da muss ich jetzt ein bisschen ausholen, deswegen hoffe ich, dass du ein bisschen Zeit mitgebracht hast.
Oha, ja gerne.
Also jetzt nicht so viel, aber also es hat eigentlich damit angefangen, dass ich vor einiger Zeit mein LLM, also mein Master in San Francisco in Kalifornien gemacht habe und nach meiner und halt in San Francisco schon erste Berührungspunkte zu der Tech-Welt bekommen habe, in dem zum Beispiel Twitter unsere umliegenden Nachbarn waren, also unser Campus in der Uni war wirklich in Reichweite zum Twitter-Building oder auch zum Uber-Building. So hat es eigentlich schon angefangen. Und dann nach meinem LLM habe ich das kalifornische Staatsexamen absolviert. Und danach bin ich dann noch ein bisschen länger geblieben in San Francisco, weil ich es so schön fand. Und habe meine Zeit überbrückt, indem ich für eine gewisse Zeit bei YouTube gearbeitet habe und dort insbesondere rechtliche Beschwerden bearbeitet habe. Also insbesondere Hate Speech, also Beschwerden oder Flags, dass Kommentare Hate Speech enthalten oder auch zum Datenschutz oder auch zu falschen Produkten oder Spam von Videos. Und damit hatte ich dann zum ersten Mal richtigen Berührungspunkt zur sogenannten Tech World und auch zu Bereichen wie den Datenschutz, Urheberrecht, genau, und auch Äußerungsrechten. Und nach meiner Zeit bei YouTube habe ich noch ein bisschen Kanzleierfahrung gesammelt in einer San Francisco-based Kanzlei, bei der ich dann zuständig war für europäische Markenanmeldungen. Und genau zu dieser Zeit, das war Mai 2018, kam gerade die DSGVO in Kraft oder ist in Kraft getreten. Ja. Und da sollte ich dann dafür, dass weil ich ja aus der EU, also aus Deutschland kam, hat man mir dann zugewiesen, dass ich dann die Kanzlei darüber aufklären soll, was denn die DSGVO so enthält und wie sie denn betreffen könnte. Und und so hatte ich dann wiederum vertieften Berührungspunkt zum Datenschutz, der mir sehr gut gefallen hat. Und nach dieser Zeit bin ich dann zurückgezogen nach Berlin und habe dann mein Referendariat in Berlin gemacht. Und während des Referendariats habe ich bei einer US-Kanzlei im Public Policy Team gearbeitet. Und da waren natürlich auch wieder sehr viele Themen, die genau diesen Tech-Bereich abgedeckt hatten. Und da habe ich das dann einfach gemerkt, dass das mir wirklich sehr gut liegt und sehr viel Spaß macht. Und dann nach meinem zweiten Staatsexamen gab es dann ganz schön viele Stellen oder viele Kanzleien haben Rechtsanwältinnen für im Bereich des Datenschutzes gesucht. Und dann dachte ich so, ja, das hat mir eigentlich wirklich sehr viel Spaß gemacht. Und und so bin ich dann über Empfehlungen bei TW gelandet und in diesem Bereich. Und bin echt immer noch sehr, sehr glücklich und finde es immer noch erstaunlich, wie aufregend der Bereich ist und wie spannend der Bereich ist. Und ja, kann ich nur empfehlen.
Du warst ja dann mehrfach zur rechten Zeit am rechten Ort sozusagen.
Ja. Sehr schön. Auf jeden Fall.
Ja, und wir müssen ja dazu erzählen für unsere Hörerinnen und Hörer, dass du auch gerade noch in San Francisco bist, aktuell.
Genau.
Cool.
Ja, sehr schön.
Sehr schön. Noch eine Frage zu dir. Wenn du dich mit drei Hashtags selbst beschreiben müsstest, welche wären denn das?
Das ist eine sehr gute Frage. ich glaube, also es ist immer schwer, sich selbst einzuschätzen, aber wenn ich meine Freunde fragen würde, würden die schon sagen, dass ich sehr energetisch bin. Also ich bin immer ein Energiebündel, also auf jeden Fall Hashtag energetisch oder Energiebündel. Ich glaube, dann der zweite Hashtag wäre dann outdoorsy und abenteuerlustig. Genau, ich gehe sehr gerne hiken und begebe mich immer an die Grenzen meines Könnens, meiner Leistungsfähigkeit. Und dann, ich glaube, der dritte Hashtag wäre outgoing. Ja, ich liebe es auf jeden Fall sehr, mit Freunden und Kollegen was zu machen. Ja, genau, in meiner Freizeit. Ja.
Sehr schön, sehr schön. Ja, vielen Dank. Dann würde ich sagen, zurückgesprungen zu unserem eigentlichen Thema, nämlich dem Digital Services Act, harter Cut. Ja. Aber genau, wir müssen ja auch wieder zur Sache kommen. Genau, ich würde dich bitten, ja, so einen Eingang, so einen kurzen Überblick zu geben, vielleicht für diejenigen von den Hörerinnen und Hörern, die damit noch nicht so viel Berührungspunkte hatten. Ja, vielleicht eingangs gefragt, welche Hauptziele verfolgt denn dieser DSA?
Ja, also der DSA zielt darauf ab, einen EU-weiten einheitlichen neuen Regulierungsstandard und gleiche Wettbewerbsbedingungen für digitale Vermittlungsdienste in der EU zu schaffen, um halt sie an den aktuellen und zukünftigen Stand der Digitalisierung anzupassen. Und zu diesem Zweck zielt der DSA darauf ab, halt ein sicheres digitales Umfeld zu schaffen, das frei von illegalen Inhalten ist, dann die Transparenz und die Verantwortlichkeit auf Seiten der Dienstanbieter zu verbessern und auch klarzustellen, da es in der Vergangenheit hierzu halt durch unterschiedliche nationalen Bestimmungen auch immer zu Rechtsunsicherheiten kam. Und dann halt die Stärkung des Schutzes der europäischen Grundrechte und der Verbraucherrechte durch mehr Transparenz und auch die Stärkung der Durchsetzung, insbesondere bei grenzüberschreitenden Fällen, bei denen dann die nationalen Behörden auch mit der Kommission, aber auch untereinander zusammenarbeiten sollen.
Okay, ja. In der Presse wird das ja immer gern das Grundgesetz fürs Internet genannt. Ist das denn aus deiner Sicht der richtige Vergleich?
Ja, also der DSA enthält in der Tat schon grundlegende Pflichten, die dem Schutz von Verbrauchern und Unternehmen dient. Also halt so auch mehr Kontrolle und Auswahl für Verbraucher einordnet, halt auch den Schutz von Kindern sicherstellt im Internet. Allerdings ist der DSA eigentlich auch da, um die Grundrechte der EU-Bürger sicherzustellen. Das heißt, ja, es ist nicht wirklich ein Grundgesetz, sondern soll eher vielleicht das Instrument, um die Grundrechte der Bürger sicherzustellen. Aber auf der anderen Seite gibt es auch erhebliche Pflichten, die für mehr Transparenz sorgen und somit vielleicht auch gewisse Grundrechte sich darstellen, eventuell.
Ja, super, vielen Dank. Also du hast ja eingangs erwähnt, bei der DSGVO-Einführung warst du quasi auch mit dabei und in den USA. Wenn du jetzt DSA und DSGVO vergleichst, was würdest du sagen, hat das den gleichen Stellenwert oder kann man das nicht so auf eine Ebene stellen?
Ja, ich glaube, man kann es nicht ganz auf eine Ebene stellen. Also der DSA hat schon einen erheblichen Stellenwert in Bezug auf den Schutz von EU-Bürgern online vor illegalen Inhalten und sorgt dafür, dass auch mehr Transparenz geschafft wird, indem Bürger mehr Rechte haben. Allerdings ist die DSGVO bezüglich des Datenschutzes auf jeden Fall spezieller und geht dem DSA vor. Also dass der DSA verweist auch auf den Datenschutz und sagt, dass die Regelungen der DSGVO auf jeden Fall vorgehen. Deswegen ist die DSGVO einfach spezieller und stellt einfach hinsichtlich des Datenschutzes klar, welche Rechte die Bürger oder die Betroffenen haben in Bezug auf Transparenz, aber auch Betroffenenrechte, das dann vom DSA gar nicht erfasst ist. Also ja. Die beiden sind auf jeden Fall nebeneinander.
Alles klar. Wer ist denn überhaupt vom DSA betroffen? Für wen gilt das denn?
Also der DSA gilt für B2B und B2C-Anbieter von digitalen Vermittlungsdiensten, also auch sogenannten Vermittler, und umfasst Anbieter von Vermittlungsdiensten wie zum Beispiel Netzinfrastrukturen, also Internetanbieter oder Domain-Registrierungsstellen. Dazu kommen dann auch noch Hosting-Dienste wie zum Beispiel Cloud-Dienste und Web-Hosting. Und als spezielle Unterkategorie gibt es dann noch die Online-Plattformen, die vielleicht gängig geläufig sind unter den Zuhörern, wie zum Beispiel Online-Marktplätze, App-Stores, Plattformen der kollaborativen Wirtschaft und Social-Media-Plattformen, die Verkäufer und Verbraucher zusammenbringen. Und dann auf letzter Stufe gibt es dann noch die sogenannten sehr großen Online-Plattformen und Suchmaschinen, auch VLOPs oder VLOOs genannt, Very Large Online Platforms und Very Large Online Search Engines. Genau, diese sind solche, die eine durchschnittliche monatliche Nutzerzahl von 45 Millionen in der EU haben, die dann nochmal besonderen Pflichten unterlegen sind, da hier ein besonderes Risiko der Verbreitung von illegalen Inhalten und daraus resultierenden Schäden in der Gesellschaft bestehen. Und dafür trifft der DSA für diese dann nochmal weitergehende Pflichten. Genau. Und ja, verschiedene Dienste der Anbieter können so dann nach dem DSA verschiedene Pflichten nach dem DSA unterlegen sein. Das ist dann sogenannt tiered. Das heißt, das ist ein Stufenprozess, je nachdem, welche Kategorisierung oder Qualifikation man nach dem DSA hat. Je nachdem werden dann weitere Pflichten auferlegt. Genau.
Okay, ja. Könntest du vielleicht so ein paar Beispiele nennen? Also jetzt nicht ganz, wahrscheinlich sind es ja unendlich viele, je nach Stufe und je nach Schicht, aber vielleicht hast du ja so ein, zwei markante Beispiele, was die Unternehmen jetzt machen müssen, was sich dadurch, also durch den DSA ändert für sie?
Genau, also zum Beispiel, also es gibt besondere Transparenzvorschriften und dann gibt es aber auch bezüglich der Meldung von illegalen Inhalten und der betroffenen Rechte auch nochmal weitere Rechte. Also zum Beispiel haben wir, dass Diensteanbieter zum Beispiel jetzt eine E-Mail-Adresse für einmal die Behörden, aber auch zum Beispiel für die Nutzer anbieten muss, also eine Kontaktstelle anbieten muss, dann müssen die Nutzungsbedingungen in bestimmte Informationen enthalten, wie zum Beispiel, wie kann man bestimmte Inhalte melden, welche Rechte hat man, kann man Beschwerde einlegen, genau. Und dann gibt es dann noch den ganzen Pflichtenkatalog hinsichtlich der Meldung von illegalen Inhalten, also zum Beispiel, wie so ein Meldeformular auszusehen hat, wenn der Inhalt gemeldet wurde, wer muss benachrichtigt werden, wie sieht die Benachrichtigung aus, dann, wenn Inhalte entfernt werden oder blockiert werden oder zum Beispiel auch Nutzeraccounts gelöscht werden, dann zum Beispiel, welche Rechte hat man, also dass man eine Begründung erhält, was muss in der Begründung drinstehen, genau, und dann darüber hinaus, ob man noch ein Beschwerderecht hat und genau darüber hinaus dann auch noch weitere Verbraucherrechte, wie zum Beispiel, also nicht Verbraucherrechte, aber Vorgaben wie zum Beispiel kein Dark Patterns anzubieten, dass man zum Beispiel auch andere Transparenzvorschriften, zum Beispiel zur Werbung, dass Werbung entsprechend gekennzeichnet werden muss, dass Nutzer darüber aufgeklärt werden müssen, welche Daten zur Anzeige der Werbung verwendet werden, zum Beispiel Why am I seeing this? Genau, und dann halt auch zum Schutz von Minderjährigen, dass man großen Wert darauf legt, dass genau Minderjährige im Internet geschützt werden und deren Privatsphäre gesichert wird, ja, unter anderem.
Okay, ja, also wirklich sehr weitreichende Maßnahmen, ja. Kann man, glaube ich, zusammenfassend sagen, die eine Menge Aufwand verursachen, auch bei den Unternehmen.
Ja, auf jeden Fall. Also der Pflichtenkatalog geht auf jeden Fall mit einem erheblichen Implementierungsaufwand und Compliance-Aufwand einher, ja.
Ja. Ja, und wie funktioniert das mit der Überwachung oder der Durchsetzung des DSA? Welche Behörde ist dafür zuständig?
Also zum einen sind hauptsächlich die nationalen Behörden zuständig. Die werden nach dem DSA als Digital Services Coordinator genannt, also auch DSC. In Deutschland wird das wahrscheinlich die Bundesnetzagentur sein. Der Gesetzesentwurf ist noch nicht final verabschiedet worden, aber geht jetzt gerade durch den Legislaturprozess durch. Genau, und das wird dann wahrscheinlich die Bundesnetzagentur sein. in den anderen, die anderen Mitgliedstaaten sind auch gerade dabei, ihren zuständigen nationale Behörde zu benennen. Die ist dann zuständig für diejenigen Diensteanbieter, die ihren Sitz in dem jeweiligen Mitgliedstaat haben oder zum Beispiel diejenigen Unternehmen, die keinen Sitz in der EU haben, aber einen Legal Representative haben müssen, dann ist es danach entscheidend, wo dieser Legal Representative niedergelassen ist. Dann ist die entsprechende Behörde zuständig. Genau. Und für diejenigen Anbieter, die ein VLOP oder ein VLOS sind, ist die Europäische Kommission zuständig. Genau.
Ah ja, okay. Mhm. Jetzt hat man es eingangs schon erwähnt, es gibt auch so ein bisschen kritische Stimmen zum DSA. Manche haben es zum Beispiel als Zensur auf leisen Sohlen bezeichnet und befürchten, dass die Meinungsfreiheit dadurch eingeschränkt wird. Wie beurteilst du das?
Ja, also das ist verständlich, denn durch den DSA wird die Kontrolle sehr auf die Dienstanbieter verteilt. Das heißt, die sind dafür erstmal zuständig, wenn eine Meldung reinkommt, zu entscheiden, ob ein gewisser Inhalt rechtswidrig ist oder nicht, also gegen EU-Rechte oder nationale Rechte verstößt. Das heißt, das liegt dann auf jeden Fall hauptsächlich erstmal jetzt vermehrt bei den Anbietern. Und diese haben grundsätzlich ihre eigenen Guidelines, die nennen sie dann meistens Community Guidelines, wonach sie dann entscheiden, ob ein Inhalt rechtswidrig ist oder nicht. Das heißt, da ist auf jeden Fall, kann man die Besorgnis erstmal grundsätzlich verstehen, weil dann hier erstmal nicht ein Gericht darüber entscheidet, ob ein Inhalt rechtswidrig ist und halt dann im Rahmen des Lichte der Meinungsfreiheit auslegt. Aber da zum Beispiel die meisten, also großen Unternehmen ja auch in den USA niedergelassen sind und die USA schon sehr großen Wert auf die Meinungsfreiheit legt, also Freedom of Speech, tendieren eigentlich schon die großen Plattformen dazu, eher hinsichtlich der Meinungsfreiheit zu gehen und halt nur evidente Rechtsverstöße oder rechtswidrige Inhalte zu entfernen. Daher sollte die Sorgnis eigentlich nicht allzu groß sein. Und des Weiteren können Nutzer auch immer den Weg zum Gericht wählen dann eine gerichtliche Überprüfung verlangen. Das heißt, genau, das Recht ist immer offen und kann sicherstellen, dass es dann nicht zu einer vollumfänglichen Zensur kommt.
Super, ja, vielen Dank. Genau, wir nach dem groben Überblick würde ich sagen, das war jetzt so der Schnelldurchflug über den DSA, würde ich gerne noch auf so ein paar spezifische Regeln eingehen. Genau, du hast es schon genannt, meine Lieblingsabkürzung, nämlich VLOPs und VLOCs. Für die gilt der DSA ja schon ein bisschen länger, genauer gesagt seit Mitte August 2023. Ich glaube, es waren 17 an der Zahl. Genau, vielleicht kannst du ja noch mal ganz kurz sagen, was für diese großen Anbieter gilt und warum das so ist.
Genau. Für die, wie du schon gesagt hast, gilt der DSA schon seit letztem Jahr im Herbst. Die Kommission ist auch dabei, jedes Mal die Anzahl zu erweitern. Also im letzten Durchgang hat die Kommission auch weitere Anbieter von pornografischen Diensten einbezogen als VLOPs und VLOPs. Das heißt, die Zahl ist auch stetig am Wachsen und die Kommission kontrolliert auch regelmäßig, ob weitere Anbieter darunter fallen. Und genau, für diese Anbieter gilt halt ein weiterer Pflichtenkatalog, wo sie unter anderem Risikobewertungen hinsichtlich des Risikos erheblicher Verbreitung von illegalen Inhalten prüfen müssen. Das heißt, sie müssen mit Risikobewertungen erstellen, die dann darstellen, inwiefern oder welche Maßnahmen getroffen wurden, um das Risiko von illegalen Inhalten online einzudämmen oder auch zum Beispiel einfach Transparenzvorschriften sicherzustellen, wie auch Werbung angezeigt wird oder auch zum Beispiel Empfehlungssysteme, wie diese funktionieren und wie Maßnahmen ergriffen werden, um hier das Risiko von erheblichen Einschränkungen sicherzustellen. Genau. Und
okay, ja. Jetzt ist quasi der DSA für die ja schon so ein gutes halbes Jahr in Kraft, hattest du gesagt. Gab es denn Fälle, in denen die EU-Kommission schon aktiv geworden ist in der Zeit?
Ja, also seit diesem Jahr, aber auch schon Ende letzten Jahres hat man gesehen, dass die Kommission auf jeden Fall hier sehr aktiv ist und auch ein VLOB nach dem anderen anschreibt. Es fängt grundsätzlich damit an, dass man erstmal ein informelles Anhörungsschreiben bezüglich bestimmter Anhaltspunkte schickt, zum Beispiel im Rahmen des Israel-Hamas-Konflikts wurde die Kommission sehr aktiv und hat bestimmte VLOBs Auskunft gebeten hinsichtlich der Eindämmung von schädlichen Inhalten oder sehr gewalttätigen Inhalten und auch Auskunft verlangt hinsichtlich, welche Maßnahmen dagegen ergriffen werden. Des Weiteren, also danach folgten dann auch offizielle Verfahren. Also soweit ich weiß, wurden jetzt Verfahren auch unter anderem gegen Twitter eingeleitet, also oder X, besser gesagt, genau, und auch andere Verfahren, zum Beispiel Anhörungsverfahren gegen LinkedIn, genau, wo die Kommission versucht, hier den DSA zu überwachen und durchzusetzen.
Okay, also kann man sagen, das hat nicht lang gebraucht, bis sie da Fahrt aufgenommen haben, sondern das kriegen ja dann gleich in die Vollen im Prinzip. Gibt es denn jetzt aus diesen laufenden Verfahren oder Schreiben der Kommission vielleicht schon Learnings für so kleinere Anbieter, die jetzt nicht zu diesen VLOBs und VLOCs gehören? Was können die daraus lernen, was bislang passiert ist?
Ja, leider ist nicht sehr viel hierzu öffentlich. Also die Kommission veröffentlicht immer einen allgemeinen Newsletter-Beitrag oder ein kurzes Posting, dass Verfahren bezüglich bestimmter Themen angestrebt wurden oder eingeleitet wurden. Aber definitives, welche Fragen gestellt wurden oder was die Behörde oder was die Kommission genau verlangt, ist leider nicht ersichtlich. Daher weiß man leider nicht allzu viel. Allerdings, glaube ich, kann man schon daraus sehr gut sehen, wo die Kommission einen Schwerpunkt setzt, um was es genau geht und schon auch sehen, dass sie den DSA sehr, sehr ernst nimmt und frühzeitig auch mit der Durchsetzung beginnt, was vielleicht bei der DSGVO am Anfang nicht der Fall war. Also es ist natürlich auch nicht ganz vergleichbar, weil die DSGVO nicht von der Kommission durchgesetzt wird, sondern eher von den nationalen Datenschutzbehörden und in Deutschland natürlich die Landesbehörden. Aber ich glaube, für die, jetzt zurückzukommen zum DSA, ich glaube, dass für die nationalen Behörden schon sehr ersichtlich ist, wie die Kommission hier vorgeht und vielleicht auch ein Vorbild ist und daher man auf nationaler Ebene auch davon ausgehen kann, dass die DSCs ähnlich vorgehen werden. Also genau, daher ist vielleicht eher schon damit zu rechnen, dass frühzeitig eine Überwachung und eine Durchsetzung stattfinden wird. Ja.
Okay, also es bleibt spannend, auch wenn es da auf die nationale Ebene sozusagen geht. Sehr gut. Genau, als dritten Punkt wollte ich mit dir noch kurz darüber sprechen, wie das denn so im internationalen Vergleich aussieht. Und ich glaube, da bin ich ja bei dir wirklich an der allerbesten Stelle, denn du bist ja gerade in den USA. Gibt es denn da vergleichbare Bestimmungen zum DSA? Oder setzt sozusagen Brüssel da jetzt wieder die erste Duftmarke?
Ja, also der DSA ist auf jeden Fall ähnlich wie die DSGVO hier gut eingeschlagen und auch erstmal so einzigartig. Das heißt, man könnte schon vom Brüsseler Effekt sprechen. Ich glaube, in den USA gibt es derzeit etwas Ähnliches noch nicht, aber hinsichtlich der Transparenz und der Transparenzberichte, wie es auch im DSA enthalten ist, gibt es in Kalifornien schon. Da müssen jetzt Online-Plattform oder Social-Media-Anbieter auch gewisse Transparenzberichte zur Verfügung stellen und veröffentlichen, die aufzeigen, wie viele Nutzer sie haben und welche Inhalte, wie viele Inhalte entfernt wurden. Also das ist schon ähnlich, aber der gesamte Pflichtenkatalog, wie er im DSA enthalten ist, ist so in den USA noch nicht zu sehen. Genau.
Okay, ja, prima. Genau, vielleicht letzte Frage, auch mit Blick auf die Uhr. So der Ausblick in der EU selber, gibt es denn da Bestrebungen von der EU, da nochmal nachzulegen in der Hinsicht? Sind da weitere neue Gesetze in der Pipeline?
Die EU ist auf jeden Fall hinsichtlich, insbesondere im Hinblick auf den Verbraucherschutz, stetig bemüht zu prüfen, dass die aktuellen oder geltenden Bestimmungen immer noch den aktuellen Herausforderungen, die der Tech-Bereich mit sich bringt, standhalten kann. Also insbesondere im Rahmen des Digital Fairnesses Fitness Checks prüft die Kommission, dass die geltenden Gesetze die Herausforderungen immer noch standhalten kann, also zum Beispiel hinsichtlich personalisierter Angebote, Preise, aber auch Profiling und andere Möglichkeiten. Genau, das heißt, im Verbraucherschutzrecht tut sich da immer noch einiges. Genau. Ansonsten hinsichtlich der Datenökonomie ist die EU bemüht, die Rechte der Betroffenen sicherzustellen, insbesondere durch zum Beispiel neue Regelungswerke wie den EU Data Act, aber auch den EU Data Governance Act. Genau, dann gibt es ja noch den Digital Markets Act, der insbesondere kartellrechtlich den Tech-Bereich abdeckt. Also ja, also es ist, die Zukunft hält auf jeden Fall noch viel offen und die Kommission ist in dem Bereich auf jeden Fall bleibt aktiv und ja, versucht, dass sich die Rechte oder die Sicherstellung der Grundrechte der EU-Bürger sicherzustellen.
Sehr gut. Ja, Nathalie, vielen Dank. Damit wäre ich auch schon am Ende meiner Fragen. Super, dass du dir die Zeit genommen hast. Ganz vielen Dank und natürlich viele Grüße nach San Francisco. Viel Spaß da. Genau, und ich hoffe, wir hören uns bald mal wieder.
Ja, vielen Dank, Martin. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte und schöne Grüße in die Heimat.
Danke. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Dranbleiben. Das war die neue Folge von Law aufs Ohr. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr natürlich gern den Podcast abonnieren. Wir freuen uns aber auch über Kommentare und weitere Hinweise auf unsere Websites. Und ja, ich wünsche noch einen schönen Tag. Tschüss.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Ihnen die Folge von Law aufs Ohr gefallen hat, abonnieren Sie gern unseren Podcast. Bis bald.